Ja, das, was Kattel gebetet hat, ist absolut wahr. Also wir brauchen es bei allen geistlichen Themen, dass Gott uns die Augen öffnet und wir von ihm her die Dinge verstehen. Gerade wenn es um Themen geht, die uns aus unserem persönlichen Erleben heraus jetzt nicht so vertraut sind, dann brauchen wir es umso mehr, dass Gott uns zeigt, was gemeint ist, was er im Sinn hat. Ich meine, der Titel, der fünffältige Dienst, das ist in manchen christlichen Kreisen so ein Terminus technicus, also so ein feststehender Fachbegriff, wo viele gleich Bescheid wissen, da gibt es Bücher drüber, da gibt es alles Mögliche darüber, was da veröffentlicht und publiziert wurde. Und in anderen christlichen Kreisen ist es was, wo man überhaupt nichts mit anfangen kann, weil, und es liegt vor allen Dingen daran, weil der fünffältige Dienst so als Begriff, sage ich mal, ein Leitungsmodell der neutestamentlichen Gemeinde beschreibt, was ziemlich anders ist von dem, was die meisten von uns aus ihren Gemeinden kennen. Also würde ich mal sagen, was wir alle aus unseren Gemeinden kennen. Egal aus was für einer Kirche ihr kommt, egal wie alt oder wie jung die Gemeinde ist, zu der ihr gehört, ist vieles von dem, wie unsere Gemeinden geleitet werden, doch nochmal ein bisschen anders als das, wie wir es im Neuen Testament finden. Nicht alles ist anders. Es ist auch gar nicht so leicht, wenn man jetzt das Neue Testament liest, sich ein klares Bild davon zu machen, wie das funktioniert hat. Da tauchen die unterschiedlichsten Titel und Bezeichnungen von christlichen Leitern auf und man muss es erstmal versuchen zu ordnen, wer ist für was zuständig, wie hat das funktioniert. Unsere Gemeinden werden ja überwiegend, also würde ich mal sagen, die allermeisten Gemeinden, die wir irgendwie hier in Europa kennen, die werden von Pfarrern oder Pastoren oder wie auch immer ihr das nennt, geleitet zusammen mit einem Kirchenvorstand oder einem Gemeinderat oder Leitungsteam oder wie auch immer. Wird ganz unterschiedlich bezeichnet, aber das Prinzip ist fast überall dasselbe. Wir kennen überwiegend halt so eine hierarchische Leitungsstruktur, also jetzt nicht genau so, aber einfach so vom Prinzip her, dass bestimmte Leute die Gemeinde leiten und irgendeiner steht meistens an der Spitze, der nochmal sein Veto irgendwo einlegen darf. Und der Kirchenvorstand und der Pfarrer sind ziemlich einflussreich bei dem, was in so einer Gemeinde entschieden wird. In den alten Kirchen, also wenn man jetzt so die katholische Kirche hernimmt, da kennt man so das dreistufige Weihesakrament, also Diakon, Priester und Bischof. Darauf baut ziemlich viel auf. Bei den reformatorischen Kirchen, die so von den Reformatoren wie Calvin zum Beispiel geprägt sind, da ist es eher ein vierstufiges oder eine Vier-Ämter-Lehre. Das ist nur ein kurzer Abriss durch die Geschichte. Calvin hat es von Martin Bucer übernommen und da ist so die Vorstellung, die Gemeinde wird von einem Hirten geleitet, also von einem Pastor. Pastor heißt Hirte. Der ist dafür zuständig, das Wort zu verkündigen, die Sakramente zu verwalten und Ermahnung und Trost zu spenden. Dann gibt es den Lehrer. Das ist dann eigentlich schon fast wieder so ähnlich, deswegen wird es von manchen auch als eins gesehen. Der ist für die Unterweisung der Gemeinde im christlichen Glauben zuständig und für die Ausbildung des theologischen Nachwuchses. Sowas haben wir auch in unseren Kirchen. Dann gibt es die Ältesten. Das ist so das Presbyteramt. Die leiten gemeinsam mit den Pastoren und mit den Lehrern die Gemeinde und wirken bei der Kirchenzucht mit. Hat vielleicht der eine oder andere schon am eigenen Leibe erfahren in seiner Gemeinde. Und dann gibt es die Diakone, die sind für die Armenfürsorge zuständig. Ja. Und das ist so ein grobes Modell, was sich in irgendeiner Weise überall wiederfindet. Ob nur vier Ämter oder drei Ämter, also Calvin selbst hat es dann schon auf drei Ämter reduziert und war sich da nicht mehr so sicher. Aber mehr und mehr hat sich das so durchgesetzt, dass man im Grunde ein Team von Ältesten hat oder Presbytern oder Kirchenvorstandsmitgliedern oder wie auch immer. Und dann hat sich mehr und mehr durchgesetzt, dass die von der Gemeinde gewählt werden. Das heißt, die Basis der Gemeinde hat viel mehr Einfluss bekommen. Dann gibt es Synoden, die werden auch irgendwie gewählt. Und es ist so ein Prinzip von unten nach oben, dass man sich Leiter wählt, die die Gemeinde verwalten und die so die Leitungsfunktion ausüben. Und im Grundprinzip sind eigentlich nur die Begriffe ein bisschen anders, aber in irgendeiner Weise taucht es in den meisten Gemeinden und Kirchen auf, dass man so eine Leitungsstruktur hat. Das ist der heutige Stand, der vielen von uns irgendwie vertraut ist. Ein oder andere arbeitet vielleicht selber mit im Kirchenvorstand, in irgendwelchen Leitungsgremien oder ist in irgendeiner Funktion in der Gemeinde tätig. Jetzt ist es aber so, wenn man das Neue Testament liest, ist das auf den ersten Blick nicht weniger chaotisch, die ganzen Leitungsstrukturen, als für jemanden, der völlig neu in unsere Kirchen reinkommt und erstmal durchblicken muss, wie das eigentlich funktioniert, der ganze Laden. Zunächst mal gibt es ein paar Begriffe im Neuen Testament, die uns vertraut sind, bestimmte Leitungsämter, wie zum Beispiel der Älteste, muss nicht immer vom Alter her der Älteste sein, aber sind Leute, die der Gemeinde vorstehen. Im Neuen Testament werden unterschiedliche Funktionen aufgezählt, was die machen. Aber im Grunde sind das Leute, das sind die lokalen Leiter der Ortsgemeinde, kann man sagen. Die Ältesten im Neuen Testament sind diejenigen, die vor Ort die Gemeinde, die christliche Gemeinde von Annaberg leiten oder von Königswalde oder von Geier oder was weiß ich. Und da sind die Ältesten, die das tun. Der Begriff, der im Neuen Testament auftaucht, ist Presbyter. Davon ist Priester abgeleitet. Das hat sich dann so über die Jahrhunderte entwickelt. Es ist im Grunde der Hirte der Herde, dem die Herde Gottes anvertraut ist und der dafür Verantwortung trägt. Und diese Leute werden aber im Neuen Testament nicht von der Gemeinde gewählt, sondern von den Aposteln eingesetzt, entsprechend ihrer Berufung. Dann gibt es noch einen Begriff, den kann man übersetzen so mit Aufseher. Das sind die Aufseher der Gemeinde. Das klingt schon ein bisschen bedrohlich. Episkopos. Und das sind im Grunde Leute, die, ist so ein bisschen die Frage, ob das ein eigenes Amt ist. Ich sehe es eher so, wenn ich das lese im Neuen Testament, dass das nochmal ein anderer Begriff auch für die Ältesten ist, beziehungsweise die Jünger Jesu werden auch an einer Stelle so bezeichnet. Und da ist im Grunde der Gedanke dahinter, es gibt Leute, die einfach von oben aufs Ganze schauen. Das ist wie nochmal eine Beschreibung für das, was die Ältesten oder insgesamt Leiter der Gemeinde tun. Die schauen von oben aufs Ganze und müssen alles im Blick behalten. Die sind das Oberhaupt der Gemeinde. Kirchengeschichtlich hat sich daraus eher das Bischofsamt dann entwickelt. Und dann gibt es noch den Begriff des Diakons, das kennen wir auch. Und da verstehen wir heute meistens jemand, der sich um also diakonische und meist karitative Anliegen kümmert. Wir haben das diakonische Werk und manches mehr, wo der Begriff auftaucht. Und das sind im Grunde Leute gewesen, die in unterschiedlichsten Funktionen mitgearbeitet haben und die anderen Leiter in ihrem Dienst unterstützt haben. Es gibt eine Geschichte, die vielleicht manch einer kennt, in Apostelgeschichte 6, wo Diakone eingesetzt wurden, 7 Leute, die die Witwen versorgen sollten. Da können wir nachher noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Und deswegen geht man immer ein bisschen davon aus, es geht da um karitative Dinge. Aber im Grunde sind es allgemein Mitarbeiter der Gemeinde. So, das sind noch so die Funktionen, die man irgendwie so ein bisschen einordnen kann, wenn man das Neue Testament liest. Jetzt gibt es aber ein zweites Konzept von Leiterschaft im Neuen Testament, was dem Ganzen übergeordnet ist und einen ganz anderen Fokus hat. Das funktioniert eher so, ja, so ungefähr. Und das ist eigentlich das Konzept, worum es jetzt in den nächsten Wochen gehen soll, nämlich der fünffältige Dienst. Wir werden nachher nochmal ein paar Texte anschauen, wo es darum geht. Paulus geht darauf besonders in Epheser 4 ein. Und dieses Leiterschaftskonzept, will ich mal sagen, das ist weniger darauf ausgerichtet, wie die Gemeinde verwaltet, organisiert und geordnet wird, so wie es die anderen Ämter tun, sondern es geht vor allen Dingen darum, wie die Gemeinde bevollmächtigt wird zum Dienst. Und das ist nochmal ein anderer Fokus, als einfach zu schauen, dass die Gemeinde eine vernünftige Struktur hat und gute Entscheidungen getroffen werden und die Dinge gut funktionieren, sondern der Fokus der Ämter, auf die wir jetzt in den nächsten Wochen eingehen, ist, wie können Menschen bevollmächtigt werden zum Dienst? Also die Ältesten, die Aufseher, ja, die Diakone und diese Leute, denen ihr Job ist es einfach praktisch, die Gemeinde zu leiten und zu verwalten und dafür zu sorgen, dass es sinnvoll und strukturiert vorangeht. Aber diese Ämter, um die es jetzt geht, die haben vor allen Dingen die Funktion, die Gemeinde geistlich zu befähigen, zu bevollmächtigen, für das, was Gemeinde im tiefsten Inneren ist, nämlich der Leib Jesu, der Körper von Jesus hier auf der Erde. Und das reicht viel tiefer, das geht viel weiter, als so die ganzen Anliegen zu klären, die wir vor Ort in unseren Kirchgemeinden irgendwie zu regeln haben jede Woche. Es geht darum, wie wir wirklich zu einem funktionsfähigen Leib Jesu werden können, zu seinem Körper hier auf der Erde. Und das ist es, was wir im Kern eigentlich sein sollen. Deswegen geht es bei dem Konzept auch weniger um Organigramme oder Hierarchien oder so, sondern es ist wie ein Organismus. Das, was Paulus beschreibt, ist ein völlig anderes Bild von Leiterschaft, als wir das kennengelernt haben in den meisten Bereichen, wo wir sind. Und da ist es egal, ob man in der Politik ist, in einem Verein, in einer christlichen Gemeinde, irgendwie funktioniert es alles ähnlich, aber doch ganz anders als das, was wir im Neuen Testament noch finden. Bei dem, was Paulus beschreibt, haben unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Leiter ergänzende Funktionen und funktionieren wie so ein Organismus zusammen und ergänzen sich auf eine faszinierende Weise. Und jeder nimmt eine völlig andere Perspektive ein, aber gemeinsam ergibt es ein Ganzes. Ich habe so dieser Themenreihe den Untertitel gegeben, 5 Facetten vom Wesen Jesu, durch die er seine Gemeinde baut. Weil ich glaube, dass diese 5 Dienste, auf die wir eingehen, eigentlich alles Wesenszüge von Jesus sind. Das sind alles Blickrichtungen, die in Jesus angelegt wurden und was Jesus vorgelebt hat und wo Jesus sich eigentlich multipliziert in seiner Gemeinde hier auf der Erde, aber nicht durch einen Leiter oder so, sondern durch ein ganzes Team von Leuten, die sehr unterschiedlich funktionieren. Jetzt lass uns mal schauen, was Paulus über diese 5 Dienste sagt. Wir finden das schwerpunktmäßig in Epheser 4, Verse 8 bis 13. Ich lasse so ein paar Stellen aus. Ihr könnt es gerne auch komplett mal lesen. Und dort heißt es: Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Also da geht es um Jesus, das könnte man sich nochmal ein bisschen genauer anschauen. Und kurz danach geht es aber dann weiter. Also er hat den Menschen Gaben gegeben. Und ab Vers 11, und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Also ein bisschen geschachtelter Satz. Zunächst mal, was Paulus sagt. Als Jesus in den Himmel zurückgegangen ist, hat er den Menschen Gaben gegeben. Der Heilige Geist wurde ausgegossen über die ersten Jünger, über die ersten Leute, die Jesus nachgefolgt sind. Und der Heilige Geist hat aus Menschen das gebaut, was wir den Leib Jesu nennen, was wir den Körper von Jesus nennen, hier auf dieser Erde, seine Gemeinde. Und jetzt werden mehrere Gaben und Dienste aufgezählt, durch die Jesus maßgeblich die Gemeinde zu dem macht, was sie sein soll, nämlich zu seinem Körper, zu seinem Leib. Und daran merkt man jetzt schon, dass Jesus im Grunde seine DNA, also das, was ihn ausmacht, das legt er hinein in seine Gemeinde hier auf der Erde. Seine Gemeinde ist dazu berufen, ihn zu repräsentieren in allem, wie er ist, in allem, was er tut, in allem, was er gelehrt hat und in allem, was er vorgelebt hat. Er sagt an einer Stelle zu seinen Jüngern, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also wir als Christen sind dazu bestimmt, Jesus zu repräsentieren. Und Jesus hat jetzt verschiedene Gaben ausgegossen auf diese Erde, so wie es hier heißt, die jede Gabe für sich einen Teil von ihm selbst repräsentiert. Wo er sein Wesen, seine Eigenschaften und die Art, wie er ist, hineinlegt in seine Gemeinde hier auf dieser Erde. Und jetzt werden 5 Dienste aufgezählt, durch die das scheinbar maßgeblich passiert, so wie wir hier Paulus verstehen können. Und zwar Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Manche Bibelausleger, die sehen in den letzten beiden, sehen die einen Dienst, also Hirten und Lehrer. Nee, wo bin ich? Hier, genau. Manche sehen darin einen Dienst, das hängt mit verschiedenen Dingen zusammen. Einmal sprachliche Gründe, wie es ja aufgezählt ist. Also zum Schluss Hirten und Lehrer noch so schnell mit rangehängt. Oder auch inhaltliche Gründe, weil die Frage ist, wie unterscheiden sich die beiden denn? Da werden wir an den letzten beiden Abenden drauf eingehen. Hat auch mit ein paar Bibelstellen zu tun, die das Ganze ein bisschen anders aufzählen. Aber darauf werden wir noch eingehen. Aber jetzt, wofür sind diese Dienste da? Das ist wichtig, so um als Vorrede, um so eine Basis zu haben für das, was die Apostel tun, worum es dann jetzt auch gleich noch geht. Wozu sind diese Dienste da? Um die Heiligen, also um die Gemeinde, für den Dienst auszurüsten. Also um uns als Christen mit allem zu versorgen, was wir für unsere Reise mit Gott brauchen. Und in dem Begriff ausrüsten, da kann man sich das schon mal so richtig vorstellen, wenn ihr auf eine Expedition geht und Ausrüstung mitbekommt, das, was euer Überleben sichert, was euch hilft, erfolgreich diese Reise zu beenden und alles zu erreichen, worum es geht, das ist das, was geschieht, dass Gott uns ausrüstet für die Reise mit ihm und für den Auftrag, den er uns gibt oder für die Aufträge, für das, was er mit uns vorhat, rüstet er uns aus und das geschieht durch diese Gaben, die hier gegeben wurden, um uns zu befähigen und zu bevollmächtigen, der Welt im Namen Jesu zu dienen. Und zweitens, wofür sind diese Ämter noch da? Um den Leib Jesu zu erbauen. Das Wort, das klingt so ein bisschen missverständlich, weil das klingt so, also unter Erbauung, da versteht man so leicht, es geht einfach darum, dass wir uns besser fühlen oder so ein bisschen ermutigen. Ja, wenn man so Erbauungsliteratur liest, dann geht es darum, dass man danach nicht mehr ganz so niedergeschlagen ist und ein bisschen sich die Stimmung hebt. Aber es geht um viel mehr. Das, was Gott tut, das hat nie immer nur mit unseren Befindlichkeiten zu tun, sondern das Wort, was hier dahinter steckt, hat was mit einem Bauwerk zu tun. Also das Wort Oikotome heißt aufbauen. Es kommt von Oikos, also ein Haus. Als wenn man ein Haus aufbaut, von Grund auf, vom Fundament bis zum Dach, wird was aufgebaut, indem diese Dienste funktionieren. Indem die zusammenwirken, wird die Gemeinde Jesu aufgebaut wie ein Haus und wird größer und ansehnlicher und wasserdicht und stabil und es ist alles dran, was dieses Haus braucht, so wie Gott sich das überlegt hat. Also das Ziel ist, dass wir als Gemeinde Jesu wirklich tragfähig werden, dass wir vollständig werden, dass wir keine undichten Dächer haben und dass wir auch sichtbar sind für die Welt. Das ist das, was passiert, wenn diese Dienste anfangen zu wirken, dass wirklich was aufgebaut wird. Und wie geht das praktisch? Wird dann noch aufgezählt, indem die Gläubigen eins werden. Also echte Einheit in der Gemeinde Jesu hat auch was damit zu tun, dass diese Dienste miteinander funktionieren und vorhanden sind. Das sind diese Dienste schaffen eine Grundlage dafür, wenn sie zusammenarbeiten, dass wirklich Einheit im Leib Jesu entsteht. Jesus sagt an einer Stelle mal, an eurer Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also Einheit und Liebe sind maßgeblich dafür zuständig, dass die Welt Jesus in uns erkennt. Und das passiert, wenn diese Ämter, diese Dienste zusammenwirken. Dann, was passiert noch? Wir werden Jesus, den Sohn Gottes, erkennen. Die Erkenntnis des Sohnes Gottes. Also eine echte, tiefe Erkenntnis Jesu nimmt in dem Maße zu, wie seine Gaben in seiner Gemeinde eingesetzt und gelebt werden. Und ein Faktor noch, indem die Fülle Jesu unter uns sichtbar wird und zur Reife kommt. Also man kann sagen, die Fülle Jesu, all das, was er ist, was er sagt, was er will, was er sich vorgenommen hat, all das soll aufwachsen und zur Reife kommen in unseren Gemeinden, unter uns. Alles das, was Jesus ist, was ihn ausmacht, das sollen wir repräsentieren und das soll wachsen. Und es ist schön beschrieben, das soll bis zur vollen Mannesreife gedeihen, bis zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Also dass sozusagen was erwachsen wird, dass die Gemeinde Jesu erwachsen wird und nicht nur im Anfangsstadium hängen bleibt und klein und schwach und unmündig ist, sondern diese Dienste, diese fünf Dienste tragen dazu bei, dass die Gemeinde Jesu gesund und erwachsen wird. und dass die Fülle von Jesus darin vorkommt, in unseren Gemeinden vorkommt. Also ihr merkt, es geht bei diesen Diensten viel mehr als darum, dass Gottesdienste und Veranstaltungen organisiert werden, durchgeführt werden, dass wir Hochzeiten, Jubiläen und Beerdigungen machen und all das, was ja auch wichtig ist, aber was nicht alles sein kann. Es geht um viel mehr, als dass wir das Kirchenjahr bedenken und das Krippenspiel einüben und Chorproben machen und vieles andere mehr, was wir die ganze Woche, das Jahr auf und ab tun und was auch eine Schönheit in sich trägt, wenn es lebt. Aber es geht am Ende um noch viel mehr. Es geht um mehr als Arbeitskreise und Kirchenvorstandssitzungen abzuhalten. Es geht darum, dass wir als Gemeinde Jesu erwachsen werden und Jesus repräsentieren. In der ganzen Fülle dessen, was ihn ausmacht und was er auf dieser Erde gelebt hat und getan hat. Es geht darum, dass wir erwachsen werden, dass sein Körper hier auf dieser Erde wirklich erwachsen wird. Jetzt haben diese fünf Dienste völlig unterschiedliche Aufgaben und Funktionen und wir werden uns jetzt in den nächsten Wochen jedes Mal einen anderen Dienst genauer anschauen, was es damit auf sich hat und was so die Wesenszüge Jesu sind, die darin wiederkommen. Und dabei ist schon mal die erste große Erkenntnis, finde ich, wenn man sich diese fünf Dienste anschaut, dass das Reich Gottes in Teamwork funktioniert und nicht durch Einzelkämpfer. Reich Gottes, kann man sagen, grundsätzlich funktioniert immer in Teamwork, in der Zusammenarbeit von unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Sichtweisen und Fähigkeiten. Und das Reich Gottes kommt nicht voran durch Einzelkämpfer. Es ist eine Gnade Gottes, wenn es trotzdem vorangeht. Obwohl wir vielleicht nicht wirklich zusammenarbeiten. Und die Gemeinde Jesu ist immer dann am gesündesten, wenn unterschiedliche Leiter mit unterschiedlichen Diensten ihren Platz einnehmen und sich gegenseitig wertschätzen können. In der Art, wie sie sind, in der Art, was sie sehen und auch beitragen können. Und wir wollen jetzt in den ersten Dienst starten, in den apostolischen Dienst, das, was die Apostel getan haben. Und man kann genau diesen Gedanken des Teamwork schon mal wunderbar daran ablesen, wie Jesus die Apostel eingesetzt hat. Ich meine, er hat als Startpunkt seiner Gemeinde 12 Apostel eingesetzt. Versucht euch mal reinzudenken, stellt euch mal vor, ihr würdet eine neue Gemeinde gründen, irgendwo in irgendeiner Stadt. Und noch bevor ihr wenigstens ein einziges festes Gemeindemitglied habt, setzt ihr erstmal 12 Leiter ein. Was für ein Chaos, würde kein Mensch machen normalerweise. Ja, man sagt so, viele Köche verderben den Brei. Stellt euch vor, ihr habt noch gar keine Gemeinde, aber schon mal 12 Leiter. 12 Apostel, die als Team funktionieren sollen. Und wenn man sich die Apostel anschaut, dann wird einem erst recht schlecht, muss man sagen. Also da waren Leute dabei, die im normalen Leben miteinander überhaupt gar nichts zu tun gehabt hätten. Ja, also Matthäus als Zöllner, dann Simon, der war ein Terrorist gewissermaßen, also als Zelot, der hat es genau auf Leute wie Matthäus abgesehen im normalen Leben und hätte normalerweise Anschläge auf den verübt, draußen auf der Straße. Und Jesus sucht die sich zusammen in einem Team. Dann Leute wie Johannes und Jakobus, die Jesus selbst als Donnersöhne bezeichnet, weil die lieber die Leute vernichtet hätten, als dass sie gerettet werden. Ja, und haben noch gefragt, Jesus, dürfen wir Feuer vom Himmel fallen lassen auf deine Gegner? Und nur solche Chaoten, damit ging das Ganze los. Und Jesus sucht sich so ein Team zusammen und schafft damit eigentlich das erste Leitungsteam der Gemeinde Jesu auf dieser Erde. 12. Ja, einer ist ausgestiegen, kurz bevor es so richtig losging. Dafür haben sie den nächsten nachgewählt. Aber da kann man erkennen, wie Reich Gottes funktioniert. Und Reich Gottes ist gesund, also die Gemeinde Jesu ist gesund, wenn das vorkommt. Also wenn wir wirklich unterschiedliche Leiter haben, die unterschiedliche Funktionen ausfüllen. Ja? Und das sind ja nur die Apostel. Ja? Das sind ja nur welche von der einen Sorte von Leitern, sage ich mal, die Jesus hier eingesetzt hat. Ist es nur bei diesen 12 geblieben? Das ist ja auch eine spannende Frage. Hat es überhaupt eine Relevanz für uns heute, der apostolische Dienst? Manch einer vertritt die Vorstellung, dass das nur eine Starthilfe für die Gemeinde am Anfang war mit den Aposteln und dass es heute nicht mehr vorhanden ist. Also zunächst mal schon im Neuen Testament bleibt es überhaupt nicht nur bei den 12. Das waren natürlich erstmal die 12 Jünger von Jesus. Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Thomas, Matthäus, Jakobus, Thaddäus, Simon und Judas, der dann ausgestiegen ist. Dann haben sie Matthias nachgewählt und zu dem Zeitpunkt haben die Apostel noch gedacht, es bleibt bei den 12. Also sie sagen das auch selber so, die dachten, ein Apostel muss jemand sein, der 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs war und persönlich gesehen hat, was er alles getan hat und was er gelehrt hat. Lesen wir in Apostelgeschichte 1. Und dann kommt Paulus und wirft es schon mal alles über den Haufen. Paulus hat nichts von dem miterlebt, was Jesus 3 Jahre lang gemacht hat auf der Erde, aber er ist Jesus persönlich begegnet, zu einem späteren Zeitpunkt. Jesus ist ihm erschienen und bei ihm traf das schon mal alles nicht zu, was bei den anderen zugetroffen hat, und er war trotzdem Apostel. Und an der Stelle, durch Paulus, weitet sich schon mal der Blick der frühen Christenheit, was diesen Dienst des Apostels angeht. Paulus ist selber Jesus begegnet und Jesus ist auch später noch vielen anderen begegnet. Und an der Stelle erkennt die Gemeinde Jesu, dass Jesus ja nicht nur damals hier auf dieser Erde war, sondern dass er die ganze Zeit präsent ist. Ich meine, wir sind sein Körper, sein Leib hier auf dieser Erde. Er ist das Haupt der Gemeinde, sagt Paulus. Er ist derjenige, der über dem Ganzen steht und der die ganze Zeit präsent ist und hier und da immer wieder Leuten erscheint und sie beruft, auch in solche Dienste hinein, bis ins Jahr 2018, behaupte ich im Glauben. Auf jeden Fall ist durch Paulus eigentlich eine neue Tür aufgestoßen worden. Und dann kommen noch viele andere. Barnabas wird als Apostel bezeichnet. Dann wird es spannend, also Andronikus und Junia, Römer 16, Vers 7. Und Junia ist tatsächlich ein Frauenname, der hier auftaucht. Die Junia wird als Apostel bezeichnet. Es gibt Bibelübersetzungen, die schreiben Junias oder Junianus, um das ein bisschen zurechtzurücken, das Problem. Aber original steht hier tatsächlich der Frauenname Junia, und in der ganzen alten Kirche bis ins 13. Jahrhundert hinein hat man das auch als Frauenname verstanden. So ab dem 13. Jahrhundert hat sich das durchgesetzt, dass man gedacht hat, da muss ein Männername gemeint sein. Das kann nicht sein, dass dort Junia steht, und man hat es dann teilweise anders geschrieben. In den orthodoxen Kirchen ist man teilweise dabei geblieben, dass es ein Frauenname ist. Aber rein sprachlich ist hier von einer Apostelin die Rede. Von einer Frau namens Junia. Es ist auch in der ganzen antiken Literatur der Name Junia als Frauenname überall verbreitet, aber Junias kann man bis heute nicht nachweisen, dass es so jemanden irgendwo gegeben hätte. Dann geht es weiter, Jakobus, der Bruder von Jesus, wird als Apostel bezeichnet, Galater 1, Vers 19, Silvanus und Timotheus, in 1. Thessalonicher 1, Vers 1 und 2, Vers 7. Dann wird allgemein im Plural von Aposteln der Gemeinden geredet, Epaphroditus wird als Apostel bezeichnet, und das sind allein im Neuen Testament schon mal 20 Namen, die namentlich als Apostel bezeichnet werden. Also deutlich mehr als die 12, dann später ging das weiter, also Thomas von Aquin, der hat zum Beispiel Maria Magdalena als Apostolorum Apostola, also Apostelin der Apostel bezeichnet und über sie einiges geschrieben. Dann kennen wir so aus der Geschichte, auch aus der deutschen Geschichte, Namen wie Bonifatius, der Apostel der Deutschen, oder, also das war im 8. Jahrhundert und 9. Jahrhundert, Kyrill und Method als Apostel der Slawen oder Ansgar, Apostel des Nordens. Wenn man nach Hamburg mal fahrt, werdet ihr dem begegnen oder den Namen begegnen. Und da stellt sich ja schon mal insgesamt die Frage, darf man überhaupt Menschen Apostel nennen, die nach der Zeit des Neuen Testamentes gelebt haben? Darf man Menschen so nennen, möglicherweise Menschen, die heute auch leben? Gibt es den apostolischen Dienst in der Form, wie wir es im Neuen Testament lesen, bis in unsere Zeit? Manche glauben, nein, das war nur am Anfang so. Woher nimmt man diese Sicht? Ich weiß es nicht. Weil im Neuen Testament sehe ich keine Anhaltspunkte, dass es nur eine erste Phase gewesen wäre, die dann irgendwann endet. Und auch in der Zeit unmittelbar nach dem Neuen Testament geht man wie selbstverständlich davon aus, dass es Apostel gibt. Also es gibt zum Beispiel die erste Gemeindeordnung, die es gibt, die Didache, die ist 100 nach Christus entstanden, also zu einer Zeit, wo alle Apostel dann schon tot waren, sogar Johannes. Der hat es bis dahin noch mitgemacht wahrscheinlich. Bis kurz vor 100 nach Christus hat Johannes eventuell gelebt. Und dann 100 nach Christus ungefähr taucht diese Gemeindeordnung auf. Clemens von Alexandrien hat sie sogar zur Heiligen Schrift dazu gezählt. Und es ist ein sehr bedeutendes Werk. Und dort ist zum Beispiel geregelt, wie man mit Aposteln umgeht, die mal zu Besuch kommen, die vorbeikommen in deiner Stadt. Da heißt es, betreffs der Apostel und Propheten haltet es entsprechend der Vorschrift des Evangeliums also oder so. Jeder Apostel, der zu euch kommt, soll aufgenommen werden wie der Herr. Er soll aber nicht länger als einen Tag bleiben. Wenn es nötig ist, noch den zweiten. 3 Tage aber, wenn er bleibt, ist er ein falscher Prophet. Wenn der Apostel weggeht, soll er nur Brot mitnehmen, bis er wieder einkehrt. Wenn er aber Geld verlangt, ist er ein falscher Prophet. Also man erkennt Apostel und Propheten an ihrem Lebenswandel. Und das im Jahr 100 nach Christus, wo schon die ganze erste Generation von Aposteln tot war. Und hier wird sozusagen geregelt, woran man echte Apostel erkennt und auch echte Propheten, dass es ihnen nämlich nicht um sich geht, sondern um den Herrn. Und wenn so jemand kommt, nehmt ihn auf, aber schickt ihn auch wieder weg. Der hat eh genug zu tun noch in den anderen Orten. Dann sehen wir zum Beispiel auch in Offenbarung 2, Vers 1 bis 7, da wird die Gemeinde in Ephesus gelobt. Da heißt es, du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner erkannt. Und die Offenbarung hat Johannes auch geschrieben gegen Ende des ersten Jahrhunderts. Also wo alle anderen Apostel schon tot waren. Aus der ersten Generation. Die mit Jesus persönlich unterwegs waren. Und Johannes übermittelt hier das Reden Gottes an die Gemeinde Ephesus und sagt, ihr seid gut darin, Apostel zu prüfen, die bei euch auftauchen. Das heißt, es war was Normales, dass Apostel kamen, echte und falsche, gleichermaßen, und man muss sich orientieren. Wo spiegelt sich das Wesen Jesu wieder in dem apostolischen Dienst der jeweiligen Zeit? Das ging ungefähr so, ich sag mal, die ersten 150 Jahre, bis sich immer mehr andere Leitungsstrukturen verfestigt haben und dieser Gedanke des apostolischen Dienstes mehr und mehr flöten geht, sage ich mal. Und aber in diesen ersten circa 150 Jahren ist es relativ normal, dass Gemeinden mit Aposteln was anzufangen wissen und mit dem Dienst, den die tun. Jetzt ist es aber so, dass Paulus den apostolischen Dienst zusammen mit dem Dienst der Propheten als die Grundlage der Gemeinde Jesu sieht. Also wenn man Paulus liest, kann man sich schon fragen, wie kann die Gemeinde überhaupt ohne Propheten und Apostel in unserer Zeit existieren? Wie funktioniert das? Paulus würde sich fragen, was ist das? Wo ist Jesus, wenn es keine Apostel und Propheten gibt? Er sagt es sehr, sehr deutlich im selben Brief, also im Epheserbrief, Epheser 2. Und ich meine, in diesem Brief Epheser sagt er ja, redet er vom apostolischen Dienst nicht nur als Dienst der ersten 12 Apostel, sondern als was Bleibendes, auch das Prophetische. Und er sagt im selben Brief in Epheser 2, Vers 20 bis 22, ihr seid aufgebaut, also als Gemeinde seid ihr aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Also er sagt, die Gemeinde Jesu, und da kommt es wieder, ist wie ein Bauwerk, wie ein Tempel, und das Fundament davon bildet der Dienst der Apostel und Propheten. Jesus ist der Eckstein, ohne ihn würde alles zusammenbrechen. Natürlich, an anderen Stellen redet er nochmal deutlicher darüber, dass Jesus das Fundament von allem ist, auch von seiner ganzen Lehre, die er bringt. Aber bei diesem Bild vom Tempel, vom Bauwerk, wo er sagt, die Gemeinde ist dieses Bauwerk, da gibt es ein Fundament, was belastbar ist, wo alles andere darauf steht. Und das ist der Dienst der Apostel und der Propheten. Er sagt außerdem in 1. Korinther 12, Vers 28. Und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen und so weiter und so fort. Warum ist der Dienst des Apostels und der des Propheten so grundlegend und wichtig für die Gemeinde Jesu im Vergleich zu den anderen Diensten, die es auch gibt? Also hier kommt sogar ein richtiges Ranking. Also erstens, zweitens, drittens und dann der ganze Rest. Apostel, Propheten, Lehrer. Warum? Und an anderer Stelle, wie gesagt, Apostel und Propheten sind das Fundament. Warum unterscheidet er diese beiden Dienste, Apostel und Propheten, nochmal so sehr vom Rest, von dem, was Gott sonst noch tut, von den Gaben, die es sonst noch gibt? Man muss an der Stelle verstehen, dass diese fünf Dienste vor allem was auch mit inneren Haltungen zu tun haben. Die unterscheiden sich in der Blickrichtung der jeweiligen Leute, die in diesem Dienst stehen. Je nachdem, was für eine Berufung ein Mensch hat, so wird er auch die Umstände wahrnehmen, die gerade sind. Und so wird er auch unterschiedliche Lösungsansätze finden für die Situation, die gerade ist. Deswegen ist es so wichtig, dass sich das ergänzt. Keine der Berufungen ist an der Stelle richtiger oder wichtiger als die andere, sondern gemeinsam bilden sie Gottes Blickwinkel, Blickrichtung auf diese Erde. Und Paulus legt an der Stelle aber trotzdem eine Reihenfolge fest, und das hat aus meiner Sicht einen Grund. Die Reihenfolge der Dienste, die er nennt, die beschreiben fast wie eine Fließrichtung vom Himmel auf die Erde. So kann man sich das vorstellen. Es ist wie eine Fließrichtung, wie sozusagen vom Haupt her, von Jesus her, seine Gemeinde geführt wird, inspiriert wird und geleitet wird. Apostel und Propheten sind in ihrem Wesen, und das werden wir noch ein bisschen mehr sehen, heute und nächste Woche, sind von ihrem Wesen her auf den Himmel ausgerichtet. In allem, was sie sind, was sie tun, was sie ausmacht. Wenn man das Neue Testament liest, die ganzen Berichte von den Aposteln und das vergleicht und mit anderen Diensten, bei den Propheten auch sowieso, das sind Menschen, die von ihrer gesamten Ausrichtung, von ihrer Herzenshaltung her auf den Himmel ausgerichtet sind, auf Jesus. Ihr Fokus liegt darauf, dass die Dinge des Himmels auf die Erde kommen. Und im Vater Unser gibt es einen zentralen Teil, der beschreibt eigentlich das apostolische Wesen, nämlich dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dass das, was im Himmel Realität ist, auf dieser Erde Wirklichkeit wird, Realität wird. Deswegen sind auch solche Menschen, Apostel und Propheten, manchmal nicht so kompatibel mit unseren normalen Denk- und Lebensweisen. Mitunter stoßen solche Leute an, weil sie eine völlig andere Blickrichtung haben auf diese Welt, auf die Gemeinde Jesu, als man es als Mensch normalerweise hat. Lehrer sind dagegen eher so wie die Dolmetscher, die zwischen Himmel und Erde versuchen, die Dinge zu übersetzen, zu verstehen und akkurat zu beschreiben. Paulus sagt, Apostel erstens, Propheten, Lehrer, es fließt durch die Lehrer hindurch, die müssen sozusagen das ein Stück weit ordnen, was zwischen diesen unterschiedlichen Diensten passiert. Dann kommt der ganze Rest. Im ersten Korintherbrief sagt Paulus, Hilfeleistungen, Leitungen, also alles, was an Menschen getan wird, auch Evangelisten und Hirten sind von ihrem Wesen her auf Menschen ausgerichtet. Das sind diejenigen, die die Menschen im Fokus haben mit ihren Bedürfnissen und mit allem, was nötig ist, was Menschen brauchen, um gesättigt zu sein. Körperlich, seelisch, geistlich. Apostel und Propheten schauen von ihrer Blickrichtung her nach oben zu Jesus und wollen alles erfahren, was bei ihm ist, was er beschließt, was in seinem Sinn ist. Und dann kommt es auf die Erde, wird praktisch vollzogen durch Leute, die Leitungsfähigkeiten ausüben, die einen Hirtendienst haben, also an den Menschen, die Pastoren sind, durch Leute, die evangelistisch was vermitteln und oder auch eben Dienst an Armen und so weiter und so fort. Alles, was dann hier in den unterschiedlichen, an den unterschiedlichen Stellen der Bibel aufgezählt wird, es fließt hindurch von oben nach unten durch die Apostel und durch die Propheten. Und jede dieser Sichtweisen ist enorm wichtig. Das ist das, worum es in den nächsten Wochen gehen wird, wie sich das eigentlich zusammenfügt und wie Gemeinde Jesu funktionieren könnte, kann und das tatsächlich vielleicht auch tut an einigen Stellen, wo das zusammenkommt und wo das zusammenwirkt. Aber die verschiedenen Dienste müssen sich in einer bestimmten Ordnung aufeinander beziehen, damit es funktioniert. Damit sie ihre Kraft entfalten können. Zuerst kommt die himmlische Perspektive auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wie Paulus es sagt. Und von daher wird unsere menschliche Blickrichtung bestimmt und alles, was wir tun und alles, was die Gemeinde Jesu ausmacht. Leider funktioniert an manchen Stellen diese anderen Dienste, also wie Lehre, Hilfeleistung, wie er es nennt, Leitung und so weiter, funktioniert an vielen Stellen in unseren Gemeinden auch völlig ohne das Übernatürliche, ohne die himmlische Perspektive. Das kann man auch einfach so machen und es funktioniert auch irgendwie. Mitunter sind aber diese wertvollen Dienste, die Paulus hier nennt, und alles, was an Menschen geschieht in unseren Gemeinden, an Diensten, ist unglaublich wertvoll. Aber mitunter sind diese Dienste manchmal auch abgeschnitten von der Perspektive des Himmels. Und es ist einfach ein menschliches Dienen. Eine menschliche Form, auch Barmherzigkeit zu leben. Und das ist besser als gar nichts. Das ist sehr, sehr wertvoll, sowas zu tun. Aber das, was Gott im Sinn hat, ist noch viel kraftvoller und so viel mehr, dass in jedem Bereich, bei jedem Dienst, der irgendwo stattfindet, seine Perspektive drin ist. Dass er auf kraftvolle Weise durch alles hindurch wirkt und dass er letztendlich derjenige ist, der auf mächtige Weise diese Dienste gebraucht. Ansonsten reduziert sich Gemeinde auf das, was mit weltlicher Autorität und mit irdischen Möglichkeiten irgendwie machbar ist. Wir finden ein Beispiel, was ich kurz nennen will, im Neuen Testament, wo man so ein bisschen erahnen kann, wie diese Fließrichtung funktioniert von den Aposteln her in die Gemeinde. Und das ist das Apostelkonzil in Jerusalem, Apostelgeschichte 15. Da gab es einen Streit, eigentlich so einer der ersten großen Konflikte in der frühen Gemeinde. Und die Gemeinde stand davor, an der Sache mit den neu bekehrten Heiden zu zerbrechen. Die einen haben gesagt, die Heiden, die sich bekehrt haben, die müssen sich beschneiden lassen und quasi Juden werden, mit allem, was dazugehört. Und die anderen haben gesagt, dass es nicht nötig ist, weil Gott sie ja gerade aus den anderen Völkern herausgerufen hat und nicht aus den Juden. Und dass das Zusammenwirken dieser beiden auf eine ganz andere Weise nochmal funktioniert. Ich habe leider den Israel-Vortrag vorhin verpasst, aber das Thema ist bedeutend genug, um es immer wieder zu hören. Aber an der Stelle gab es einen echten Streit in der Gemeinde Jesu, wo sehr unterschiedlich argumentiert wurde. Und jetzt kann man in Jerusalem, wo die sich dann alle getroffen haben, so ein bisschen die Fließrichtung von Leiterschaft erkennen, wie es vom Himmel auf die Erde geht. Nämlich als erstes kommen Paulus und Barnabas, beide Apostel, und berichten, was Gott unter den Heiden durch sie getan hat. Und die sehen, dass Gott zurzeit Außergewöhnliches tut unter den Heiden. Wunder geschehen, die Leute bekehren sich, werden Christen und die wissen selber nicht wie und warum. Und Gott tut mächtige Zeichen und Wunder unter den anderen Völkern. Die Heiden wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Und Paulus und Barnabas lassen sich an der Stelle überhaupt nicht von menschlichen Vorbehalten, von bisherigen Theologien und Traditionen beeindrucken, sondern sie sagen, das ist das, was Gott gerade tut. Ihr Blick ist nicht auf dem, wie es vielleicht manchen traditionellen Gemeindemitgliedern gerade geht, sondern die sagen, das ist das, was Gott gerade tut. Was sollen wir anderes sagen? Gott ist am Start. Gott wirkt. Dann kommt Petrus, auch Apostel, und bestätigt das, was Paulus und Barnabas sagen, gibt ihnen Recht und berichtet, wie unter seinem Wirken die Heiden den Heiligen Geist empfangen haben und wo er sagt, was wollen wir denn machen, wenn Gott hier so wirkt? Er sagt, das ist das, was der Herr gerade tut. Und der Blick ganz klar nach oben. Und man merkt, wie an der Stelle kommt was ins Kippen. Da fängt Glaube an zu wachsen unter den Leuten, die da sind. Und das ist das, was durch den apostolischen Dienst geschieht, dass nämlich eine Perspektive des Himmels entsteht. Und dann heißt es, die ganze Menge aber schwieg plötzlich und hörte Barnabas und Paulus zu, die erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott unter den Nationen durch sie getan hat. Also die Apostel konfrontieren alle anderen mit dem Wirken Gottes, das sie wahrnehmen, und Glaube und Offenheit fängt an zu wachsen unter den Zuhörern. Dann der zweite Schritt, dann kommt Jakobus. Und Jakobus bringt Lehre. Er Er legt dar, dass das, was die Apostel gerade gesagt haben, ja schon von den Propheten vor Jahrhunderten angekündigt wurde. Er sagt, naja, das, was die gerade sagen, ist doch das, was wir die ganze Zeit lesen im Wort. Das ist doch das, was die Propheten die ganze Zeit gesagt haben. Und er fängt an, das mit Lehre zu untermauern und so ein Stück weit zu dolmetschen für die frommen Judenchristen und zu sagen, das ist doch das, was in eurem Wort steht, was bei euren Propheten schon drin steht. Und er bringt die Dinge zusammen. Er kommt mit Lehre und übersetzt es hinein in die Denkwelt der frommen Judenchristen. Und die Propheten, die hatten damals was Neues angekündigt. Die Apostel, die haben es leibhaftig erlebt, wie Gott wirkt. Also hier wird die übernatürliche Grundlage gelegt für das, was als nächstes kommt. Und der Lehrer übersetzt es noch und gründet das bei dem, was sie alle sowieso schon wussten eigentlich. Und dann ist die Gemeinde in der Lage, eine der bahnbrechendsten und revolutionärsten Entscheidungen der ersten Jahrzehnte zu treffen. Und versteht es, wie es funktioniert mit den Judenchristen, mit den Heidenchristen, wie die Dinge zusammenkommen. Und plötzlich haben alle anderen Dienste, ich sag mal, Entscheidungssicherheit, Planungssicherheit. Die wissen, wie sie plötzlich agieren können. Alle anderen können plötzlich ihre Gemeinden mit Sicherheit und Gewissheit leiten und sie haben erkannt, was der Wille Gottes für die Situation ist. Und so passiert es, dass durch den apostolischen Dienst eigentlich das Haupt, nämlich Jesus, in die Gemeinde hineinfließt und durch die Propheten hindurch und von den Lehrern nochmal übersetzt und dass dann alle anderen Dienste funktionsfähig werden, um das zu tun, was Jesus gerade will. Um das zu tun, was in dieser Zeit gerade wichtig ist und was dran ist. In etwa so kann man sich es vorstellen. Deswegen ist die Gemeinde Jesu auch erst dann wirklich gesund und tragfähig, wenn sie auf dem Fundament von apostolischen und prophetischen Leitern steht, die eine Perspektive des Himmels haben, die vertraut sind mit dem Wirken Gottes, die vertraut sind auch mit dem Übernatürlichen. Das Fundament der meisten Gemeinden, die wir kennen, die ich kenne, und ich bin selber Pastor, ich lebe es nicht anders als alle anderen, das, was wir kennen, sind Gemeinden, die auf dem Fundament von Lehrern, von Hirten, von Verwaltern, von irgendeiner Art von Leitern stehen. Und das, was bei rauskommt, sind Gemeinden, die aus Lehrern bestehen, die können gut Lehre begreifen und weitererzählen. Oder Gemeinden, die gut miteinander umgehen, seelsorgerlich gut drauf sind, weil sie einen guten Hirten haben, der über ihnen steht. Jeder Dienst schafft wieder das in anderen, was er selber geben kann. Da werden wir auch in den nächsten Wochen noch drauf eingehen. Und unsere Gemeinden stehen meistens auf dem Fundament dieser anderen Dienste. Und das ist sehr gut, da kommt auch was bei raus und Gott wirkt dadurch. Aber es hat eine andere Kraft, wenn die Dinge von der anderen Seite her gedacht werden und wenn das die Gemeinde Jesu auf dem Fundament von apostolischen und prophetischen Leitern steht, so wie Paulus das sagt. So, was macht jetzt aber den apostolischen Dienst im Kern aus? Und ich möchte da zwei Punkte jetzt nochmal nennen. Das erste, was einen Apostel ausmacht, ist eben das, was ich schon genannt habe, eine klare Fokussierung auf den Himmel. Man kann es mit diesem Kernsatz aus dem Vater unser ausdrücken, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das ist das, ich sag mal, die Leidenschaft eines Apostels. Das ist das, was ihn vereinnahmt, was seine Blickrichtung bestimmt. Ich glaube, der Hauptfokus eines Apostels ist es, dass ich diese Realität des Himmels, das, was Gott ausmacht und was er kann, auf dieser Erde manifestiert. Also die Hauptziele eines Apostels kann man vielleicht so beschreiben, die Anwesenheit Gottes, die Anbetung Gottes, die Agenda Gottes. Dass das, was Gott im Sinn hat, Realität wird unter uns. Das hat aber auch eine Konsequenz, die uns vielleicht manchmal nicht gefällt, nämlich, was nicht direkt zu den Aufgaben eines Apostels gehört, ist es, sich um die Bedürfnisse von Menschen zu kümmern. Jemand, der so klar auf den Himmel und auf die Dinge Gottes fokussiert ist, kann automatisch nicht gleichermaßen auf die Bedürfnisse der Menschen fokussiert sein. Dafür braucht es wieder andere. Wir lesen ein Beispiel in der Bibel, in Apostelgeschichte 6, wo die Apostel von den anderen kritisiert wurden, die haben gesagt, die griechischen Witwen in der Gemeinde, die werden übersehen bei der Essensversorgung, kümmert euch drum. Und die Apostel reagieren an der Stelle sehr, sehr entschieden. Ihnen ist es nicht egal, was mit den griechischen Witwen passiert, aber sie sagen in Apostelgeschichte 6, Vers 2 bis 4, Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diesen Dienst stellen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren, also treu sein, darin bleiben. Die erteilen den anderen eine klare Abfuhr an der Stelle. Ihnen ist es nicht egal, was passiert. Sie kümmern sich auch darum, dass andere Leute da sind, die genau diesen Dienst tun. Es ist nicht so, dass Gott nicht an unserem Bedürfnis interessiert wäre, aber es braucht Menschen, die den Blick auf was anderes richten. Und das ist das Wesen des Apostolischen. Und sie bleiben in ihrer Berufung treu. Und letztendlich an einer Berufung dran zu bleiben, hat was damit zu tun, Gott gegenüber treu zu sein. Treu zu sein in dem, was er uns anvertraut hat. Und das sieht bei jedem anders aus. Und wir müssen darin treu bleiben, damit es funktioniert. Wir können am Ende nochmal vielleicht ein paar Fragen klären, dann können wir das noch gebündelt machen. Sie leben fokussiert nicht auf die Bedürfnisse der Menschen, sondern auf die Bedürfnisse Gottes. Das ist eine der Grundeigenschaften des Apostolischen, da wo sie es niederschlägt. Das bringt auf der anderen Seite aber auch ein sehr hohes Maß an mächtigem Wirken Gottes im Umfeld solcher Leute mit sich. Menschen, die allein auf das Himmlische ausgerichtet sind und auf die Anliegen Gottes, werden automatisch in ihrem Umfeld ein Leben leben und was kultivieren, was Übernatürliches in sich trägt. Und das ist was, was wir von den Aposteln rauf und runter lesen, durchs ganze Neue Testament hindurch. Nicht nur durch die Apostel, aber in ihrem unmittelbaren Umfeld ist es relativ normal, dass Gott auf mächtige Weise wirkt. Die meisten der mächtigsten Taten Gottes, die im Neuen Testament beschrieben werden, geschehen durch die Apostel. Heilungen, Befreiungen, Totenauferweckungen, das geschah wesentlich durch die Apostel. Auch durch andere, aber immer auch durch welche, die im Umfeld der Apostel unterwegs waren. Nur ein paar Beispiele, Apostelgeschichte 2, Vers 43, und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Oder Kapitel 5, Vers 12, aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und so geht das rauf und runter durch die ganze Apostelgeschichte hindurch. Menschen, die auf die Dinge des Himmels ausgerichtet sind, schaffen eine Umgebung, in der andere ebenfalls mit den Dingen des Himmels vertraut werden. Das ist das, was Apostel tun und was ihre Auswirkung ist. Das ist übrigens ja wesentlich für alle diese Dienste, dass das, was diesen Dienst ausmacht, das werden sie reproduzieren in den Leuten ringsrum. Das pflanzt sich fort im Umfeld. Und bei den Aposteln ist es so, wo Apostel dienen, nicht nur im Neuen Testament, auch durch die Kirchengeschichte hindurch, entsteht eine Kultur des Übernatürlichen. Das sehen wir auch in allen Erweckungsbewegungen. Und die zweite wesentliche Eigenschaft und Aufgabe von Aposteln kann man beschreiben mit dem Begriff Baumeister. Paulus nennt sich selbst so. In 1. Korinther 3, Vers 10 sagt er, dass er als Apostel wie ein Baumeister den Grund der Gemeinde gelegt hat. Der Begriff Baumeister, griechisch Architekton, also da kommt so der Begriff des Architekten drin vor, ist davon abgeleitet. Und das beschreibt ziemlich gut die Funktion eines Apostels in der Gemeinde Jesu. Danny Silk beschreibt es so, er sagt, es ist, als hätte Gott bestimmten Menschen den Bauplan überreicht, mit dem sich der Himmel auf der Erde fortpflanzen kann. Also man kann so diesen Vergleich Mose im Alten Testament, der hat von Gott her einen Bauplan bekommen, wie die Stiftshütte aussehen soll. Und er hat dann anderen gesagt, in anderen die Vision geweckt und andere bevollmächtigt, dieses Ding zu bauen und das alles umzusetzen. Aber er hat vom Himmel her einen Bauplan bekommen, wie das werden soll. Man kann sich das so vorstellen, der apostolische Dienst ist ein Dienst, wo Menschen eine sehr starke Vision davon bekommen, was Gott in dieser Zeit tun möchte und wie er seine Gemeinde aufstellen will. Apostel bekommen es hin, dass die Menschen um sie herum ihren Platz im Plan Gottes finden. Ich meine, die Gemeinde Jesu besteht immer aus Menschen. Nicht aus Häusern, nicht aus Veranstaltungen oder so, sondern aus Menschen. Und apostolische Leiter erkennen von Gott her, wo jeder seinen Platz hat und wie die Gemeinde Jesu zu dem werden kann, was sie sein soll, wie sie aufgebaut wird. Sie können geistliche Grundlagen legen, auf denen alle anderen dann Gott dienen können. Sie können Menschen an den Platz bringen, wo sie hingehören, weil sie von Gott her erkennen, wie das fertige Bauwerk am Ende mal aussehen soll. Was macht einen Architekten aus, wenn man jetzt nochmal so in unserer Zeit überlegt, was tut ein Architekt, was kann er? Er hat zunächst mal das Endergebnis schon vor Augen und er sagt, wie der Weg dorthin geht. Der konzipiert was, der kann das auch vermitteln, der kann eine Vision wecken, der kann schon Bauzeichnungen vorlegen, wie das mal werden soll. Der kann die Dinge durchrechnen, der weiß, wie das Endergebnis aussehen soll. Das ist ein Wesenszug des Apostolischen. Er hat einen Überblick über die Baumaterialien, die zur Verfügung stehen, die man nutzen kann, und er weiß, wo sie ihren Platz im Ganzen finden können. Ein Architekt, der ist in der Lage, wie gesagt, die Vision des Bauwerkes in anderen zu wecken. Er kann sie schon zeichnen. Ein Architekt baut etwas an Orten, wo es vorher nichts gab. Also der kann Fundamente in der Wüste legen, wenn er will. Und ein Architekt, wenn ein Haus dann einmal steht, dann beginnt er sofort mit dem nächsten. Und das ist, wenn man das überträgt auf den apostolischen Dienst, ist es genau das. Paulus war unterwegs, er wollte nach Rom, gleich danach weiter nach Spanien. So weit kam er gar nicht, aber seine Vision ging immer weiter als das, was gerade ist. Und er war immer schon beim Nächsten und wusste immer schon, was als Nächstes kommt. Und wenn ein Fundament gelegt war, dann ging es an den nächsten Ort, wo das nächste Fundament gelegt wurde. Und genau das ist im Geistlichen das Wesen eines Apostels, ein Architekt zu sein. Manchmal hat man, wenn man so über die Apostel liest, auch über Paulus, hat man so den Eindruck, dass Apostel einfach Gemeindegründer sind. Und das stimmt zum Teil, ja. Aber nur weil jemand eine Gemeinde gründet, heißt es noch lange nicht, dass derjenige einen Blick fürs Ganze des Leibes Jesu hat. Dass ein Gemeindegründer automatisch eine apostolische Sicht hat, muss nicht zwangsläufig sein. Man kann auch eine Gemeinde gründen, ohne die geringste Ahnung vom Bauplan Gottes mit dieser Stadt zu haben, wo man sich gerade befindet. Ich kann Gemeinden gründen aus den unterschiedlichsten Beweggründen heraus und mit den unterschiedlichsten Perspektiven. Das heißt noch lange nicht, dass ich ein Apostel bin. Ein Apostel hat immer eine Vision fürs Ganze, für den Bauplan Gottes in der ganzen Region, in der ganzen Stadt. Dem geht es nie nur um das eigene, sich was Eigenes zu schaffen, dort eine Gemeinde zu gründen oder so, sondern immer die Frage da, wie passt es hinein in die Gesamtvision, die Gott für unsere Zeit gerade hat, für diese Region oder für dieses Land. Das ist das Apostolische, was es im Kern auch ausmacht. Der Dienst des Apostels reicht immer weiter. Paulus war bei seinen Gemeindegründungen immer angetrieben von dem größeren Bauplan Gottes, also von der größeren Vision Gottes für ganze Regionen oder auch Nationen. Und manchmal war er unterwegs, an einer Stelle wird es beschrieben, wie er weiterzieht und der Heilige Geist ihm verwehrt, dahin zu gehen. Und will er dahin gehen, dann wird ihm auch verwehrt. Letztendlich landet er in Europa, kommt nach Mazedonien und betritt einen neuen Kontinent. Und er hat immer die Rückkopplung zu Gott und weiß, was ist gerade der Plan Gottes. Er geht nicht einfach aus strategischen Gründen in irgendeine Stadt, wo er denkt, dass es dort gut funktionieren könnte und baut dort eine Gemeinde, sondern er ist an den Stellen, die von Gott her strategische Bedeutung haben fürs Ganze. Der Apostel schaut von oben auf das Gesamte, was Gott vorhat, aber nicht mit menschlicher Weisheit. Man kann auch aus menschlich sehr sinnvollen Strategien heraus Gemeinden bauen. Und es gibt sehr, sehr kluge Leiter und Gemeindegründer, von denen man unheimlich viel lernen kann, die das auch sehr gut hinkriegen. Aber das Apostolische behält immer das Ganze im Blick. Immer den gesamten Leib Jesu und nicht nur das eigene. Und der Apostel, der sieht Gottes Bauplan über eine ganze Stadt, über eine Region oder über eine Nation. Ein anderer Begriff, der mitschwingt, also im klassischen Griechisch, also hier das ist der Architekt, im klassischen Griechisch, also in den Texten außerhalb der Bibel, da meint der Begriff Apostolos teilweise auch was anderes, nämlich den Anführer einer Flottenexpedition. Und das beschreibt es auch sehr gut. Also jemand, der eine ganze Schiffsflotte anführen kann und beaufsichtigen kann und leiten kann. Es wäre nochmal so ein anderes Bild für das, was ein Apostel tut. Oder anderes Bild wäre so, das ist jetzt nicht aus der Bibel, aber ein General, der es hinkriegt, ganze große verschiedene Einheiten zu befehligen und alle an den Platz zu stellen, wo es Sinn macht und wo es zum Sieg führt. Nochmal ein Vergleich aus unserer Zeit, um das vielleicht so ein bisschen zu verstehen, habe ich mir so überlegt, die Rolle des Bundespräsidenten ist eigentlich sehr apostolisch. Denn ein Bundespräsident, wenn man sich mal versucht, in die Rolle reinzuversetzen, der stammt zwar selbst, meistens, außer Gauck, aber meistens stammt er aus irgendeiner bestimmten Partei ursprünglich, kommt aus irgendeinem bestimmten Ort im Land, aus irgendeinem sozialen Milieu, er kommt aus irgendwas Konkretem her, aber landet am Ende in einer Funktion, wo er den Blick fürs Ganze haben muss. Er sieht und agiert überparteilich, er verkörpert die Einheit des Staates, das muss sich in ihm manifestieren, die Einheit. Er schaut aufs Ganze, versucht irgendwie das Zusammenwirken der Bundesländer und Gesellschaftsschichten und nationalen und internationalen Bedürfnisse irgendwie zusammenzubringen und eine Vision zu finden, worum geht es eigentlich im Großen und Ganzen. Ohne sich in der Tagespolitik zu verlieren, es ist nicht seine Aufgabe, alles zu diskutieren und zu bewerten, was tagtäglich entschieden wird, sondern die Vision fürs Ganze behalten. Er muss es von oben her sehen und bewerten und muss die höheren Ziele im Blick haben. Er muss in entscheidenden Situationen das Steuer übernehmen und bei seinen Entscheidungen geht es nie um Macht oder eigene Interessen, sondern immer um die ganze Nation. Das ist die Funktion des Bundespräsidenten. Und wir haben schon gute Leute gehabt, die das ganz gut hingekriegt haben. Da staune ich manchmal, wie man so eine Perspektive einnehmen kann, nachdem man vielleicht Jahrzehnte vorher für eine bestimmte Partei gekämpft hat oder ganz bestimmte Interessen vertreten hat. Und genauso ist der apostolische Dienst ein Dienst der Einheit. Es geht auch hier nicht um Macht und persönliche Interessen irgendwo vor Ort, sondern es geht um das Königreich Gottes. Das ist die Blickrichtung eines Apostels. Ein Apostel wird in seinen Grundentscheidungen immer angetrieben von, nie angetrieben von menschlichen Bedürfnissen irgendwo vor Ort, sondern immer von den Bedürfnissen Gottes, die über allem stehen, was gerade passiert. Die Gefahr, in der ein Apostel steht, ist folgende. Also Apostel legen zwar zusammen mit den Propheten die Grundlage für die Gemeinde Jesu, aber auch sie sind von den anderen Diensten abhängig. Ein apostolischer Dienst ist dann gesund, wenn er zusammenwirkt mit allen anderen Diensten, auch mit den Diensten, die viel mehr auf die Menschen orientiert sind. Sie sind davon abhängig, wenn Menschen in einer apostolischen Berufung leben, ohne dass die anderen Dienste um sie herum ihren Platz ausfüllen, dann ist auch der Dienst des Apostels gefährdet. Das Risiko besteht dann darin, dass der Fokus auf das Übernatürliche und auf das Himmlische eine ungesunde Ausrichtung annimmt. Dass dann schräge Lehren und Manifestationen, Sachen, die sich nicht in der Bibel finden lassen, sich breit machen, dass menschliche Bedürfnisse offensichtlich vernachlässigt werden und man merkt in solchen Situationen, da kann man förmlich zusehen, wie die Distanz zwischen solchen Leitern und den Menschen immer größer wird, immer weiter wächst. Menschen bleiben geistlich unterversorgt und können kein Verständnis mehr aufbringen für den Dienst solcher Leiter. Das kann Menschen langfristig auch selbst aus einem erwecklichen Umfeld vertreiben, wenn solche Leiter nicht vernetzt sind mit den anderen Diensten, die sehr, sehr wesentlich sind. Dann kann man so sagen, der Himmel steht zwar offen, aber die Hintertür genauso. Gott wirkt vielleicht noch in seiner Gnade, aber die Leute treibt es trotzdem weg von solchen Leitern, weil es nicht harmoniert und interagiert mit den verschiedenen Perspektiven, die Gott selbst in sich trägt. Es muss zusammenkommen, es muss zusammenwirken. Darum wird es in den nächsten Wochen noch mehr gehen. Insgesamt ist der Preis, den Apostel mit ihrer Berufung tragen und die Vollmacht, die sie haben von Gott, aber der Preis, den sie dafür bezahlen, ist oft sehr hoch. Also der Preis, den sie bezahlen für diese Berufung und für die Vollmacht, die Gott ihnen gibt, ist ein sehr hoher Preis. Und ich möchte einen Bibeltext noch abschließend lesen, wo Paulus uns so ein bisschen Anteil an dem gibt, was es bedeutet, Apostel zu sein. Er sagt, denn mir scheint, dass Gott uns die Apostel als die Letzten hingestellt hat, wie zum Tode bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark. Ihr geehrt, wir aber verachtet. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung. Und mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert trösten wir. Wie der Schmutz der Welt sind wir geworden, ein Abschaum aller bis jetzt. Und wenn man sich die Apostel des Neuen Testamentes anschaut, außer Johannes sind alle den Märtyrertod gestorben am Ende. Jakobus, Jesus, also der Bruder von Johannes, der war der Erste. Das lesen wir noch in der Apostelgeschichte. Kapitel 12, Vers 2, er wurde enthauptet mit dem Schwert. Petrus wurde in Rom gekreuzigt. Das ist dann das, was die Kirchenväter später alles berichtet haben. Paulus wurde in Rom enthauptet. Andreas wurde gekreuzigt. Bartholomäus wurde enthauptet. Thomas wurde mit der Lanze erstochen. Philippus wurde gekreuzigt und gesteinigt. Jakobus, der Bruder von Jesus, wurde gesteinigt. Matthäus wurde gesteinigt, Simon der Zelot wurde gekreuzigt, Judas Thaddäus wurde enthauptet und Matthias wurde gesteinigt. Das ist die Perspektive des apostolischen Dienstes. Ja, könnt euch danach melden, wer in diesen Dienst eintreten möchte. Und spätestens an der Stelle merkt man, dass der apostolische Dienst enorm viel mit dem Wirken Jesu zu tun hat, wie er auf dieser Erde gelebt hat. Jesus selbst wird im Hebräerbrief, Kapitel 3, Vers 1, als Apostel bezeichnet. Apostel heißt einfach Abgesandter, also ein Bote, der gesandt wird. Und Jesus sagt in Johannes 20, Vers 21, wie mich der Vater gesandt hat auf diese Erde, so sende ich euch. Also der Begriff des Apostolischen ist da drin. Gesandt zu sein in derselben Weise, wie Jesus gesandt wurde vom Vater, bedeutet, vertraut zu werden mit großer Herrlichkeit, aber auch mit großer Verfolgung, mit großem Widerstand. Und vielleicht ist genau das einer der Gründe, weshalb wir in den letzten Jahrhunderten so wenig Apostel unter uns hatten. Weil der Preis, den man dafür bezahlt, so vertraut zu sein mit der Herrlichkeit Gottes, mit der Kraft Gottes, hat einen hohen Preis auf dieser Erde. Weil es eine gefallene Welt ist, weil es eine kaputte Welt ist, die aufsteht, aufbegehrt gegen Gott, gegen Jesus. Und in dieser Sendung unterwegs zu sein, Jesus in dieser Weise zu repräsentieren, bedeutet immer, auf Widerstände zu stoßen. Jesus wurde auf diese Erde gesandt, um die Botschaft vom Reich Gottes zu predigen, Gefangene frei zu machen, blinde Augen sehend zu machen, Zerbrochene aufzurichten und vieles mehr, was erwähnt wird im Neuen Testament. Und was haben die Apostel gemacht? Die Botschaft vom Reich Gottes gepredigt, Gefangene freigemacht, blinde Augen sehend gemacht, Zerbrochene aufgerichtet und so weiter und so fort. Wie Jesus gesandt war, den Himmel auf die Erde zu bringen, so sind auch die Apostel in gewisser Weise genau dazu gesandt, nämlich den Himmel auf die Erde zu bringen. In voller Kraft. Und das fordert ihnen oft den gleichen Lebensstil ab wie Jesus. Nämlich einerseits Herrlichkeit zu erleben, andererseits Verfolgung. Einerseits tiefe Ablehnung zu erleben, andererseits große Menschenmassen, die Gott begegnen. Einerseits Zeichen und Wunder zu erleben, andererseits den Märtyrertod zu sterben und selbst verfolgt zu werden. Und wie gesagt, vielleicht ist das der Grund, weshalb das Apostolische zur Zeit oder über die Jahrhunderte hinweg ziemlich selten gesät war. Man wird nicht als Apostel geboren, sondern man wird immer zum Apostel durch eine persönliche Begegnung mit Jesus, die einen fähig macht, dieses Leben zu leben. Und genau das macht uns letztendlich fähig dazu, dass Jesus selbst Menschen begegnet und sie in diesen Dienst stellt, sie dazu beruft, sie dazu bestimmt. Ein echter apostolischer Dienst verändert immer das Gesicht der Gemeinde Jesu wie kaum etwas anderes. Da, wo die Gemeinde auf dem Fundament von Aposteln und Propheten steht, wird sie völlig anders aussehen, als das, wie wir alle groß geworden sind. Eine Gemeinde, die auf diesem Fundament steht, wird große Herrlichkeit erleben, aber auch großen Widerstand. Wir bekommen auf dieser Welt leider meistens das eine nur mit dem anderen. Und ihr könnt euch überlegen, ob ihr das wollt, mit allen Konsequenzen, die das mit sich bringt. Ich würde sehr dazu anraten, das zu wollen, trotz allem. Und würde sehr empfehlen, das wirklich zu suchen und Gott darum zu bitten, dass er eine Gemeinde baut, die genau auf diesem Fundament steht, weil die Gemeinde Jesu braucht genau das, um gesund zu werden. Gemeinde Jesu braucht genau diese Perspektive des Himmels, damit sie heil wird, damit sie erwachsen wird, damit sie stark wird und Jesus repräsentiert auf dieser Erde. Deswegen lasst uns all das, was diese fünf Dienste ausmacht, bereitwillig willkommen heißen. Nicht abgeschreckt sein von dem, was es mit sich bringt, denn nichts anderes bedeutet es einfach, Jesus nachzufolgen, weil er genau dasselbe durchgemacht hat. Wir werden in den nächsten Wochen nochmal konkreter schauen, was noch drinsteckt in diesen verschiedenen Diensten, was daraus werden kann, wenn die zusammenwirken. Aber was ich mir wünschen würde, wäre, dass in uns selbst eigentlich so ein Hunger geweckt wird, dass wir Gemeinde Jesu nochmal von der neuen Seite her kennenlernen können, dass eine Ahnung in uns geweckt wird. Ich habe selber nicht erlebt, wie es funktioniert. Aber dass so eine Ahnung in uns geweckt wird und so eine Sehnsucht, dass wir zu unseren Lebzeiten vielleicht nochmal einen Schritt weiterkommen und sehen, wie Gott manches von diesen Dingen wieder einsetzt und uns selbst vielleicht gebraucht, um einige dieser Rollen auch auszufüllen und das zu bauen, was letztendlich das ist, wonach sich die Welt sehnt, nämlich das Reich Gottes und die Gemeinde Jesu. Also die Welt sehnt sich nach dem Offenbarwerden der Söhne Gottes, steht in der Bibel. Also dass letztendlich die Nachfolger Jesu wirklich erwachsen werden und ihren Platz einnehmen, das ist eigentlich das, was die Welt dringender braucht als alles andere. Und das hängt sehr mit dem zusammen, worum es jetzt in diesen Wochen geht. Amen. Ich möchte gerne noch beten. Jesus, wir danken dir, dass du das Haupt, der Kopf der Gemeinde bist und bleibst. Herr, und wir wollen dir diesen Rang niemals ablaufen. Herr, wir bitten dich um Vergebung, wo wir auf eine menschliche Weise Leitung ausüben und in Systemen leben, die einfach so menschlich funktionieren, aber die so wenig von deiner Agenda widerspiegeln, von deinem Wesen widerspiegeln. Herr, und wir wissen nicht, wie wir da rauskommen sollen. Wir brauchen es, dass du uns begegnest und dass du uns weiterführst, dass du uns eine Vision von Gemeinde gibst, wie du es siehst, was du im Sinn hast. Herr, ich bete, dass du uns gebrauchst. Herr, ich bete wie Jeremia, nimm mich, sende uns, gebrauche uns, dass deine Pläne vorankommen, dass deine Gemeinde gesund wird und erwachsen wird, dass wir eine Perspektive fürs Ganze bekommen, dass wir eine Vision haben für diese ganze Region hier, fürs Erzgebirge, für unser Land, für Europa, dass wir nicht nur in dem gebunden sind und festhängen, was wir gerade so vor Augen haben und was wir selber machen, sondern dass wir sehen, was du im Großen und Ganzen tun möchtest, Herr. Wir wollen dir folgen, du bist der Herr, du bist der König. Und wir wollen deine Gemeinde mitbauen und nicht unsere. Vergib uns, wo wir das getan haben. Und führ uns hier heraus und gib uns eine neue Perspektive von dem, was du in den nächsten Jahren tun möchtest. Amen.